das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Thorsten Schröder.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Für die Menschen im Libanon scheint es heute nur eine Richtung zu geben, so weit wie möglich weg von den Zielen, die Israels Armee ins Visier genommen hat. So fliehen sie vor allem aus dem Süden des Landes, wie hier aus der Stadt Sidon. Viel erwischt die Nachricht übers Handy oder Radio, kalt, dass nur wenig Zeit bleibt, die eigene Familie irgendwo in Sicherheit zu bringen. Mehr als 350 Menschen sollen durch die israelischen Luftangriffe heute, die, so Israel, den Kämpfern der Terrormiliz Hisbollah gelten, schon getötet worden sein. Und mehr als 1200 sind offenbar verletzt. Aus dem Libanon, Ramin Sina.
Im Süden, über der Bucht von Tyros, schon früh am Morgen Rauchwolken. Ebenso im Osten des Landes in Baalbek. Israel beschießt auch den Norden und den Westen des Libanon und seine Menschen so heftig wie seit Jahrzehnten nicht. Zwischendurch sendet die israelische Armee eine Botschaft an die libanesische Bevölkerung. So schnell es geht, evakuieren sie zu ihrer eigenen Sicherheit. Zehntausende Libanesen fliehen aus dem Grenzgebiet im Süden Richtung Norden. Mehr als 100.000 waren bereits im Laufe des Jahres in die Hauptstadt Beirut geflohen. Es gab Angriffe, dann sind wir schnell ins Auto und weg. Wie es zu Hause ausschaut, keine Ahnung. Niemand bleibt noch zurück, alle fliehen. Wir haben unsere Sachen geschnappt und sind abgehauen. Zufluchtsort, Schule. Geflüchtete aus dem Süden kommen in Sporthallen in den Großstädten unter. Die Regierung lässt Schulen und Universitäten schließen. Für den Moment können wir hier eine Unterkunft anbieten. Wir haben gerade erst begonnen, verteilen Medikamente, Wasser, die wichtigsten Dinge eben. Ein Land im Kriegszustand. Wer kann, versucht sich abzulenken, wie diese beiden Freunde mit einer Runde Backgammon. Wir sind gegen Krieg, haben große Angst. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Wenn die Hisbollah eine größere Operation durchführt, reagiert Israel und zerstört noch mehr. Wir können es nicht mehr ertragen. Verzweifelt wirkt heute auch der libanesische Regierungschef Mikati. Auf die militante Hisbollah haben er und sein Kabinett keinen entscheidenden Einfluss. Die Angriffe werden hier aufs Schärfste verurteilt. Die israelische Aggression gegen den Libanon ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Vernichtungskrieg und ein zerstörerischer Plan, der darauf abzielt, die libanesischen Dörfer und Städte zu vernichten. Es ist der tödlichste Kriegstag im Libanon seit vielen Jahren. Hunderte Menschen sterben durch die israelischen Angriffe, Hisbollah-Kämpfer, aber auch Zivilisten.
Und Simon Riesche ist für uns in Beirut. Simon, auch dort, wo du stehst, in der libanesischen Hauptstadt, also dort, wohin viele Libanesen fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen, gab es heute Abend wieder einen israelischen Luftangriff. Was weißt du darüber?
Ja, von israelischer Seite heißt es, der Angriff habe einem hochrangigen Hisbollah-Kommandeur gegolten. Ob er bei diesem Angriff ums Leben gekommen ist, unklar. Die Hisbollah meldet, dass er am Leben sei, dass er sich in Sicherheit befände. Aber da müssen wir weitere Informationen abwarten. Klar ist, der heutige Tag stand und steht ganz im Zeichen dieser wirklich massiven Luftangriffe der israelischen Armee auf Hisbollah-Stellungen in vielen Teilen des Landes. Wirklich in einem Ausmaß, wie wir es in diesem Jahr noch nicht gesehen haben. Also Israel versucht wirklich in großem Stil die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören. Hat da sicherlich einige militärische Erfolge heute oder viele militärische Erfolge erzielen können. Wir wissen, dass viele Hisbollah-Kämpfer ums Leben gekommen sind, aber wir haben es im Beitrag gesehen eben auch. Und das macht natürlich betroffen zahlreiche Zivilisten.
Ja, nun gab es heute offenbar mehr als 356 Tote an einem einzigen Tag. Das zumindest meldet heute das libanesische Gesundheitsministerium. Ist das jetzt die Eskalation, vor der Beobachter seit Wochen, ja seit Monaten gewarnt hatten?
Naja, zumindest ist das, was ja die beiden Konfliktparteien auch als wirklich neue Phase dieses Konfliktes oder dieses Krieges bezeichnen, Also das ist das, was wir sehen. Aber natürlich könnten weitere Eskalationsstufen folgen. Das scheinen, wir haben es auch im Beitrag gesehen, viele Menschen im Libanon zu glauben. Wir haben als Reporter in den letzten Monaten immer wieder aus dem Grenzgebiet berichtet. Viele Menschen haben ja dieses schon verlassen. Aber diese Bewegung, die sich da heute in Gang setzte von Menschen, die wirklich aus dem Süden in die libanesische Hauptstadt hier fliehen, die war dann noch mal sehr groß. Also viele Bürger, viele Menschen im Libanon scheinen davon auszugehen, dass ihnen das Schlimmste oder ihrem Land das Schlimmste noch bevorsteht.
Ja, damit steht auch die Hisbollah also enorm unter Druck. Steht sie denn nun so wirklich mit dem Rücken zur Wand, dass sie ihre Angriffe auf Israel einstellen wird?
Noch nicht, denn die Hisbollah greift ja weiter Israel an. Ob sie das bald nicht mehr tun wird, das bleibt abzuwarten. Die israelische Armee weiß um das militärische Potenzial der Hisbollah, sie weiß um das Waffenarsenal der Hisbollah. Aber trotzdem, auch wenn sie nicht ganz ausschalten kann, versucht sie natürlich, die Organisation in eine Lage zu bringen, indem sie vielleicht aus eigenem Kalkül die Angriffe einstellt, um eben das Überleben als politische Organisation zu sichern. Das ist die Strategie der Israelis. Ob sie aufgeht, bleibt abzuwarten. Viel hängt von Hisbollah-Chef Nasrallah ab, um den es ja nach den vielen gezielten Tötungen zuletzt an der Hisbollah-Spitze zunehmend einsam wird.
Dankeschön, Simon Riesche in Beirut. Ja, und wir schauen nach Deutschland, nach der Landtagswahl in Brandenburg. Beschäftigt viele auch diese Frage, warum haben so viele junge Menschen ihre Stimme der AfD gegeben? Die in Teilen rechtsextreme Partei wurde gestern in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen stärkste Kraft. Und auch wenn die AfD insgesamt überraschend noch von der SPD überholt wurde, deren Wählerinnen und Wähler waren deutlich älter. Es ist noch gar nicht so lange her, dass gerade für junge Menschen die Sorge ums Klima politisch extrem wichtig war. Aber das hat sich offenbar im doppelten Sinne ganz extrem verändert. Aus Potsdam, Jacqueline Pivon.
Gestern Abend auf der Wahlparty der AfD in Brandenburg. Junge AfD-Anhänger feiern zu einem Partysong, der millionenfaches Abschieben glorifiziert. Bewusst auch vor den Augen von Journalisten. Die Empörung danach ist bei der Aktion mutmaßlich mit eingerechnet. Die AfD-Parteispitze sieht darin auch einen Tag danach kein Problem.
Wir reden hier über die Jugend. Auch die hat einen sehr tollen Wahlkampf hier in Brandenburg mitgeleistet, auch übrigens in den anderen Landtagswahlkämpfen. Und auch sie hatten Recht, ausgelassen zu feiern.
Inzwischen wurde Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Die AfD allerdings punktet mit solchen Aktionen vor allem im Netz. Dort fährt sie eine klare Strategie. Themen emotionalisieren und provozieren und erreicht so auch ihre jungen Wähler. Das wurde auch im Wahlkampf deutlich.
Allein heute schon wieder 5 Messerattacken.
CDU, SPD, Linke und Grüne holen Mordor nach Deutschland.
Mittlerweile kann man in unserem Land nicht mal mehr tanken gehen, ohne dass man abgestochen wird.
Bei den 16- bis 24-Jährigen konnte die Partei in Brandenburg die meisten Stimmen dazugewinnen. Nicht nur, aber auch, weil die Partei auf sozialen Medien professioneller und aktiver ist als die Konkurrenz. Damit hat sie junge Wähler angezogen, bei manchen macht sich Frust breit.
Man ist schon ein bisschen enttäuscht, dass seine Partei halt nicht gewonnen hat, aber ich bin AfD-Wähler. Ja, schon, tut schon weh, aber manche Menschen sind anderer Meinung und das muss man auch respektieren.
Natürlich auf jeden Fall mehr Abschiebung, es ist zu viel hier in Deutschland. Ich persönlich hätte für mich wahrscheinlich auch die AfD gewählt, aber es ist halt, ja, ich hatte dann keine Lust, da jetzt mal aufzustehen und dann wählen zu gehen.
Der AfD gelingt es, junge Wähler erfolgreich an sich zu binden. Davon könnte die Partei auch langfristig profitieren, sagt Wissenschaftler Thomas König.
Je mehr sich die jungen Leute auch identifizieren können mit einer Partei, und damit meine ich nicht so sehr nur mit den Themen, sondern tatsächlich mit dem ganzen Auftreten, unabhängig von den Aussagen der Parteimitglieder, dann ist eigentlich damit zu rechnen, dass die auch über längere Frist diese wählen würden.
Für die anderen Parteien bedeutet das, um die jungen Wähler wieder zurückzugewinnen, braucht es einen langen Atem und bessere Identifikationsmöglichkeiten, auch in den sozialen Medien.
Überraschend stark aus dem Stand wurde gestern das Bündnis Sarah Wagenknecht, drittstärkste Kraft nämlich. Und auf eben dieses BSW kommt es bei den politischen Machtoptionen für die SPD in Brandenburg nun an. Ja, die anderen Berliner Ampelfarben leuchten im Brandenburger Landtag allerdings gar nicht mehr. Die Grünen sind raus und die Liberalen waren ohnehin nicht drin, aber sind mit nur noch 0,8% dort gar kein Thema mehr. Birgt das Sprengkraft auch für die Ampelkoalition in Berlin? FDP-Parteichef Christian Lindner hat der Ampel heute zumindest eine Art Ultimatum gesetzt. Und der Kanzler war heute ausgerechnet beim Zukunftsgipfel in New York. Welch wundersame Fügung. Nicole Konert.
Alles auf eine Karte setzen. Nein, das war nicht die Strategie des Bundeskanzlers, sondern von ihm, SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der wird heute im Willy-Brandt-Haus gefeiert für Platz 1 in Brandenburg. Doch Woidke wollte mit dieser Bundes-SPD und auch mit diesem Bundeskanzler im Wahlkampf nicht viel zu tun haben. Achselzucken dafür bei der Bundes-SPD. Man will sich sogar ein Beispiel an Woidke nehmen.
Klare Haltung, Kampfgeist, Geschlossenheit und Mut, das sind die vier Attribute, die ich mitnehme, auch für die Herausforderungen, die auf der Bundesebene vor uns liegen. Ich sage Ihnen sehr klar, ich will als Parteivorsitzender die Bundestagswahl gewinnen.
Mutig hatte Woidke gedroht, er sei weg im Falle eines Wahlsiegs der AfD. Jetzt ist er noch da, sicher im Landtag, aber manche eben nicht mehr wie die Grünen oder die FDP oder die Linke. Die CDU hat Federn gelassen, sieht sich in der Opposition. Bleibt das Bündnis Sarah Wagenknecht als Koalitionspartner? Kann das klappen?
Erstens ist das BSW nach wie vor eine Blackbox. Also Sie haben ja vieles gehört, auch in den letzten Wochen, bis hin zu Rentnern, die aus dem Saarland kommen wollen und Verhandlungen führen sollen. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht war. Ich lasse das mal so stehen. Also wir wissen auch in Brandenburg noch nicht genau, wer ist denn da jetzt, wer sitzt im Landtag.
Er meint mit dem Rentner aus dem Saarland Oskar Lafontaine. Viele Fragezeichen, wie es weitergeht. Und etwas steht noch im Raum. Ist denn Olaf Scholz der zukünftige SPD-Kanzlerkandidat? Ein Zugpferd für die Bundes-SPD, auch wenn ihn Woidke im Wahlkampf gemieden hat?
Also der Bundeskanzler ist natürlich der gesetzte Kanzlerkandidat der SPD. Wie soll es denn anders sein?
Ich kann es nur noch mal betonen, wir haben eine Klarheit.
Klarheit, es soll Olaf Scholz werden. Der Kanzler, gerade in New York, zieht folgenden Schluss aus der Brandenburg-Wahl.
Es lohnt sich zu kämpfen. Es ist wichtig, geschlossen zu bleiben und fokussiert. Und das ist dann auch das, was wir uns für die im nächsten Jahr anstehende Bundestagswahl vornehmen werden.
Aber schafft es Scholz, die Regierung bis dahin noch zusammenzuhalten? Es brodelt in der Koalition. Die Liberalen waren schon vor dem
Herbst der Entscheidungen.
Heißt, bis zum Winter müssen Entscheidungen her, zur Migration, zum Haushalt und der Wirtschaft. Die Grünen glauben nicht mehr an Harmonie.
Der große Feng Shui-Moment wird wohl nicht mehr kommen. Und das glaubt mir auch niemand mehr, wenn ich das sage. Und dementsprechend, wir machen unsere Arbeit, wir versuchen, das Land nach vorne zu bringen.
Durchhalten, so auch der Appell der Sozialdemokraten, aber vor allem an die FDP.
Ich hoffe, dass niemandem die Puste ausgeht bei diesen schwierigen Herausforderungen, die zweifelsohne da sind. Aber nochmal, wegrennen vor Verantwortung habe ich schon immer für eine falsche Lösung gehalten.
Noch 12 Monate muss die Koalition durchhalten mit einem Kanzler Scholz, der unbedingt wiedergewählt werden möchte.
Aber steht er in einem Jahr tatsächlich wieder zur Wahl? Fragen wir direkt nach in der Hauptstadt bei Nicole Konert. Nicole, viele haben gestern nach dem fulminanten SPD-Sieg in Brandenburg vom Woidke-Effekt gesprochen. Ja, was bedeutet das nun für Olaf Scholz?
Naja, ein Scholz-Effekt ist derzeit noch nicht erkennbar. Also die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz sind nach wie vor im Keller. Das liegt vor allem darin, dass auch in Ostdeutschland zum Beispiel Menschen sagen, er hätte zu wenig Führungsstärke bisher bewiesen. Und auf diese Führungsstärke wird es jetzt in den nächsten Monaten auch ankommen, weil die Koalition, und das hört man immer wieder, die droht ihm durchaus auseinanderzubrechen. Es gibt immer wieder Ausstiegsszenarien, immer wieder Sprengstoff, immer wieder Themen, wo der eine oder andere Koalitionspartner sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Auch zuletzt hörte man das auch wieder aus der Ecke der Liberalen. Und jetzt geht es darum, dass der Kanzler die nächsten 12 Monate noch diese Ampel zusammenhält und Führungsstärke zeigt und zeigt, dass man diese Ampel-Koalitionsprojekte, die man sich ja vorgenommen hat, auch noch zu Ende führt.
Gibt es denn schon ganz konkrete Themen, an denen sich neuer Ampelstreit entzünden könnte?
Ja, es gibt konkrete Themen und sogar eine Deadline. Die konkreten Themen sind zum Beispiel das Rentenpaket. Es ist immer noch der Haushalt, der noch nicht in trockenen Tüchern ist. Es ist das Thema Migration und auch, welche Maßnahmen man für die Wirtschaft noch beschließen möchte. Und diese vier Themen, die haben jede Menge Sprengstoff in sich. Da wird noch viel diskutiert werden müssen. Da wird beispielsweise noch Geld gesucht werden müssen. Alles hängt mit einem zusammen, wird immer wieder gesagt. Und die Deadline ist der 21.12., also kurz vor Weihnachten, muss das alles in trockenen Tüchern werden. Und da wird eben schon diskutiert, wann der eine oder andere vielleicht doch nicht mehr durchhalten kann. Der Appell heute: durchhalten sollte man noch auf jeden Fall bis Weihnachten, bis man diese Themen dann und Projekte diskutiert und beschlossen hat.
Schauen wir noch kurz nach Brandenburg. Da hat die SPD trotz des Erfolgs gestern erstmal den nächsten dicken Brocken vor sich, wenn sie mit dem BSW als möglichem Koalitionspartner zusammenarbeiten will. Wie wahrscheinlich ist das überhaupt und was, wenn nicht?
Herr Dietmar Woidke hat heute auch schon rote Linien gezogen, gesagt, es gibt kein Außenministerium und kein Verteidigungsministerium in Brandenburg, soll heißen, Waffen an die Ukraine, das ist überhaupt kein Thema für den Koalitionsvertrag und eben auch die außenpolitische Linie. Das Bündnis Sahra Wagenknecht spielt da überhaupt keine Rolle. Da wird man jetzt schauen müssen, wie man innenpolitisch auf einen Nenner kommt. Ein Teil der Wahrheit ist einfach, Dietmar Woidke braucht das Bündnis Sahra Wagenknecht in Brandenburg für eine stabile Regierung. Die Union, die CDU in Brandenburg hat schon gesagt, sie möchte da nicht teilhaben, sie möchte sich in der Oppositionsrolle und da wird es eben schwierig werden. Die andere Möglichkeit ist eine Minderheitsregierung mit der CDU, toleriert von dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Viel einfacher übrigens ist es in Thüringen, da hat die CDU schon gesagt, dass sie sondieren werden mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Aber komplizierter ist es derzeit noch in Brandenburg.
Nicole, danke dir für diese Informationen und Einschätzungen.
Gerne.
Und wenn sich in Berlin die wichtigsten Vertreter aus Politik oder Wirtschaft treffen, dann wird daraus ja oft eine Art Leistungsschau der deutschen Autoindustrie. Wenn die Limousinen vorfahren, meist mit Stern, vier Ringen oder blau-weißem Karo an der Motorhaube. Heute fuhren die edlen Karossen allerdings gar nicht erst vor, als sich Deutschlands Automanager mit dem Wirtschaftsminister austauschten. Denn das Treffen fand per Videoschalte statt. Auf der Agenda die Herausforderungen der Branche. Der Volkswagen-Konzern lag zuletzt beim weltweiten Absatz auf Platz 2. BMW und Mercedes folgten mit einigem Abstand erst hinter den Top 10. Und auch wenn heute nicht von einem Krisengipfel die Rede war, ging es doch um die akute Absatzschwäche und um akute Forderungen. Aus Berlin, Jannik Penz.
Die deutsche Autobranche ist in der Krise und das merken Sie auch hier. Beim Autozulieferer ZF in Schweinfurt werden E-Motoren für Fahrzeuge hergestellt. Doch schon bald könnten hier tausende Stellen wegfallen. Viele hoffen nun auf Hilfe vom Staat.
Wenn es zu irgendwelchen Zugeständnissen Richtung Industrie kommt, dass man auch gleichzeitig sagt, ihr kriegt das nur, wenn ihr auch hier in Deutschland bleibt. Die verabschieden sich momentan alle reihenweise aus Deutschland. Und ich glaube, das kann nicht sein. Wenn man was macht als Politik, muss man gleichzeitig auch sagen, hey Leute, ihr habt hier Verantwortung für dieses Land und für die Menschen, die hier leben.
Der Bundeswirtschaftsminister reagiert. Vor 3 Tagen Besuch bei VW. Nun lädt Habeck die Autobosse zum Gespräch. 1,5 Stunden dauert die Krisensitzung hinter verschlossenen Türen heute Nachmittag. Konkrete Ergebnisse bringt das Treffen aber nicht.
Lieber keine Maßnahmen als Schnellschüsse oder Strohfeuermaßnahmen. Unter der Bedingung haben wir über verschiedene Möglichkeiten gesprochen.
Es gibt viele Vorschläge, doch die Ampel streitet um eine Lösung. So fordert die SPD eine neue Abwrackprämie zum Umstieg auf E-Autos. Ein nicht abgesprochener Vorstoß, kritisiert nun die FDP.
Ich bedauere, dass es keine interne Aussprache über das gibt, was jetzt getan werden kann, um die Rahmenbedingungen der Automobilindustrie zu stärken, sondern dass einzelne Vorschläge dann in die Öffentlichkeit getragen werden.
Ein weiteres Problem für die Ampel: kurzfristige Subventionen für die Autobranche könnten den Staat viel Geld kosten. Und Geld hat der Staat gerade nicht.
Ja, Sie kennen die Situation des Bundeshaushalts. Da kann ich jetzt erstmal nichts hinzufügen.
Habeck will lieber auf langfristige Maßnahmen setzen. Doch auch für die müsste die Ampel sich einigen. Wirtschaftsexperten warnen vor einem Schlingerkurs.
Es gibt eine große Verunsicherung bei den Verbrauchern, ob sie überhaupt ein neues Fahrzeug mit Elektromotor kaufen sollen oder doch nicht lieber einen Verbrennungsmotor. Das ist im Moment ein Flurschaden für die Autoindustrie in Deutschland.
Hersteller und Kunden sind verunsichert. Daran ändert auch der Autogipfel heute nichts. Fest steht nur, schnelle Hilfen gibt es vom Staat vorerst nicht. Auch nicht für die Mitarbeiter von ZF in Schweinfurt.
Ja, wie geht's weiter in der deutschen Autoindustrie und was muss die Politik nun tun? Dazu die Meinung von Wolfgang Wirz-Nentwich vom Saarländischen Rundfunk.
Ja, es war ein Riesenfehler Ende letzten Jahres bei der Förderung für E-Autos, ohne die geringste Vorwarnung eine Vollbremsung hinzulegen. Damit wurde eine Massenkarambolage ausgelöst und enorm viel Vertrauen zerstört. Und so sehr es der reinen marktwirtschaftlichen Lehre widerspricht, ohne eine neue massive Anschubfinanzierung mit öffentlichen Mitteln wird der Markt auch so schnell nicht wieder in Schwung kommen. Doch das Problem liegt viel tiefer. Die Kakophonie im Vorfeld auch dieses Gipfels macht die Leute kirre. Wer soll da noch durchblicken, wenn selbst die Regierungsampel wieder einmal ganz unterschiedliche Blinksignale gibt? Und wenn sie noch dazu in einer haushaltstechnischen Falle sitzt, die sie und ihre Vorgänger sich selbst gestellt haben? Die Schuldenbremse ist ein Schönwetterinstrument und da hatte sie auch durchaus ihren Sinn. Aber sie passt nicht in die gegenwärtige Lage. Denn wir leben mitten in einem epochalen Umbruch und wir konkurrieren mit, Achtung, Wortspiel, Autokraten aus Fernost, die nicht in Börsenquartalen denken, sondern in Jahrzehnten und die sich erst viel Produktions-Know-how und dann die weltweiten wichtigen Rohstoffe gesichert haben. Während wir unsere Zeit und Nerven im Klein-Klein der politischen Diskussionen vergeuden und in der eigenen Bürokratie ersticken, überholen sie uns ganz gemütlich rechts und links. Es ist richtig, dass Robert Habeck jetzt erst einmal Ruhe und Übersicht in die Autodiskussion bringen will. Aber dann muss auch ein Masterplan folgen, auf den sich Kunden, Händler und Hersteller verlassen können. Denn die E-Mobilität, sie wird kommen. Wenn nicht mit, dann eben ohne uns.
Die Meinung von Wolfgang Wirz-Nentwich. Eine Alternative zum Auto sind für Millionen Menschen ja Bus und Bahn. Das war manchen lange allerdings viel zu teuer, aber für nur 9 Euro im Monat in ganz Deutschland den Nah- und Regionalverkehr zu nutzen, diese Idee fand vor gut 2 Jahren ja reißenden Absatz. Das 9-Euro-Ticket. Nicht mehr für 9, sondern für 49 Euro wurde daraus dann das Deutschland-Ticket und schon damals war klar, dass es auch bei diesem Preis wohl nicht dauerhaft bleibt. Heute haben sich die Verkehrsminister der Länder nun auf eine neue Erhöhung für das beliebte Ticket geeinigt, um, kein Scherz, 9 Euro. Michael Heusen hat sich umgehört, was Verkehrsbetriebe und Kunden dazu sagen.
Es kommt kein Zug. In Neuss nichts Ungewöhnliches. Die Regionalexpressstrecke nach Krefeld war dieses Jahr schon 18 Wochen lang gesperrt wegen Bauarbeiten und heute wieder nichts. Schienenbruch. Die Fahrgäste sind bedient.
Die Leistung ist ja nicht da, die wird ja nicht erbracht. So. Na, die Züge fallen aus, Züge haben Verspätung, man verpasst die Anschlüsse, man ist innerhalb von einer kurzen Entfernung 2 Stunden unterwegs.
Dafür lohne sich kein Deutschland-Ticket.
Das bedeutet, dass ich mir jetzt eigentlich überlegt hatte, eins zu kaufen. Ich habe aber jetzt abgewartet, bis die Info kam, aber 58 Euro ist mir dann doch zu viel.
Ein paar Kilometer, für Bahnfahrer manchmal eine Ewigkeit entfernt, auf der anderen Rheinseite in Düsseldorf. Wir bewegen NRW, heißt es vor dem Verkehrsministerium. Der Hausherr freut sich, dass er und seine Länderkollegen sich einigen konnten.
Wir halten das für einen Preis, der nach wie vor hochattraktiv ist und der nach Auffassung aller Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister nicht dazu führen wird, dass es viele Menschen geben wird, die das Abo verlassen werden.
Aber nur 9 Euro mehr, kann das wirtschaftlich sein? Die Stadtwerke Krefeld verlieren seit Einführung des Deutschlandtickets jedes Jahr einen 2-stelligen Millionenbetrag an Ticketeinnahmen. Busse und 4 Straßenbahnlinien fahren durchs Stadtgebiet. Nur durch Gewinne in anderen Geschäftsbereichen und durch Subventionen lässt sich das finanzieren. Deswegen hatten sie eine stärkere Erhöhung erhofft.
Ich hätte auch dafür plädiert, eine glatte Zahl, also direkt dann auf 59 Euro zu gehen, weil jeder Euro im System ist, zählt. Und der Euro mehr pro Ticket bei 12 Millionen Kunden deutschlandweit bedeutet 100 Millionen Euro im Jahr Mehreinnahmen. Und die kann die Branche gut gebrauchen.
Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, zu dem auch Krefeld gehört, zählt seit Einführung des Deutschland-Tickets mehr als 50% Neukunden. Und der Vorstandssprecher setzt darauf, dass die meisten trotz der Erhöhung bleiben.
Es wird sicherlich der ein oder andere Abonnent abspringen, wenn es jetzt diesen neuen Preis gibt. Aber klar ist auch, wir brauchen die Einnahmen, weil die Kosten in den letzten anderthalb Jahren, insbesondere im Personal- und im Energiebereich, massiv gestiegen sind. Und darum, glaube ich, gehen die 9 Euro am Ende in Ordnung.
Laut einer aktuellen Umfrage bezeichnen allerdings viele Fahrgäste 49 Euro als Schmerzgrenze. Es könnte also sein, dass die Preiserhöhung nicht mehr Geld in die Kassen spült, weil viele ihr Abo kündigen werden.
Und wir haben noch weitere Nachrichten des Tages für Sie von dir, Thorsten.
Deutschland wird die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland weiter unterstützen. Das sagte Bundeskanzler Scholz dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in New York zu. Dort waren sie heute vor der UN-Generaldebatte zusammengekommen. Scholz bekräftigte aber die strengen Auflagen für den Einsatz deutscher Waffen. Selenskyj will westliche Waffen auch gegen Ziele tief in russischem Gebiet einsetzen. Das lehnen auch die USA ab. Ein manövrierunfähiger Frachter in der Nordsee, beladen mit 20.000 Tonnen explosivem Kunstdünger, bereitet derzeit Deutschland und anderen Anrainerstaaten Sorge. Die Ruby war Ende August in Russland ausgelaufen. Vor Norwegen wurde das Schiff im Sturm beschädigt und steuerte Tromsø an. Dort wollte man es wegen der Explosionsgefahr nicht reparieren. Seither zieht ein Schlepper die Ruby in Richtung Süden. Ziel ist inzwischen offenbar die Mittelmeerinsel Malta. Die US-Astronautin Dyson und ihre beiden russischen Kollegen Kononenko und Chub sind von der Internationalen Raumstation auf die Erde zurückgekehrt. Am Nachmittag landeten sie in der kasachischen Steppe. Kononenko und Chub hatten am Freitag einen ISS-Rekord gebrochen. Mit mehr als 370 Tagen am Stück haben sie so lange auf der Raumstation verbracht wie kein Mensch zuvor. Trotz aller Spannungen arbeiten Russland und die USA auf der ISS weiter zusammen. Im Übernahmepoker um die Commerzbank hat sich Bundeskanzler Scholz heute verärgert über das Vorgehen der italienischen Großbank UniCredit gezeigt. Diese hat überraschend weitere Anteile an der Commerzbank gekauft. Nach eigenen Angaben besitzt sie damit 21% am kleineren deutschen Konkurrenten. Näheres dazu von Ann-Kathrin Beck in der Frankfurter Börse.
Eigentlich hatte UniCredit zuletzt versichert, man strebe keine feindliche Übernahme an, also gegen den Willen der übrigen Aktionäre und des Managements. Doch nun kauft sie ganz offensichtlich immer mehr neue Aktien hinzu. Das Problem dabei, die italienische Bank hält inzwischen mehr Anteile an der Commerzbank als der Bund selbst. Sie ist nun der größte Einzelaktionär der Bank. Und sie will noch mehr. Bei der EZB als Bankenaufsicht hat sie bereits einen Antrag gestellt, um fast 30% aller Aktien besitzen zu dürfen. Damit hätte sie eine Sperrminorität und könnte bestimmte Entscheidungen bei der Commerzbank verhindern. Unangenehm für den Bund ist, dass die UniCredit ihre erste Tranche an Commerzbank-Aktien von ihm selbst gekauft hat. Weitere Verkäufe soll es erst einmal nicht geben.
Nichts soll ihnen entgehen. Spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben die NATO-Staaten wieder eine mögliche Bedrohung aus dem Osten auf dem Radar. Einer der Gründe, warum das Bündnis derzeit seine Marine auch auf hoher See üben lässt. Beim Manöver Northern Coasts peilen die Schiffe auch mögliche Gegner an. Und die tauchen manchmal schneller auf, als ihnen lieb ist. Andrea Schmidt hat die Besatzung des Führungsschiffes, dem Tender Rhein, bei diesem Manöver begleitet, mittendrin. In der Ostsee.
Manchmal bekommt sie noch Herzklopfen bei diesem Job. Kim ist dritte Wachoffizierin. Als sie zwei russische Schiffe auf dem Schirm entdeckt, bricht auf einmal die Realität ins NATO-Ostsee-Manöver.
Kommt nicht direkt auf ihn zu, der läuft ja die quasi ab. Der ist jetzt 10 nautische Meilen entfernt. Und so, um ihn abzupassen, müssen wir auf jeden Fall einmal Gas geben und uns dann halt von unserer Missexposition ein bisschen entfernen. Genau.
Entscheidung ist getroffen. Wir fahren jetzt einmal in die Richtung und schauen uns das genauer an.
Kurz nach Sonnenaufgang südöstlich der Insel Fehmarn. Die Rhein ist ein Versorgungsschiff und gleichzeitig eine Führungsplattform für den ganzen NATO-Verband. 9 NATO-Länder üben jetzt gemeinsam, die Ostsee gegen mögliche Angriffe zu verteidigen. Der Kommandeur Kurt Leonards unterbricht die Übung, um die russischen Schiffe genauer unter die Lupe zu nehmen.
Kennen wir die Fahrzeuge schon? Wie sind die Antennenaufbauten? Was können wir erkennen? Und es geht vor allen Dingen darum, um zu vergleichen die Dinge, die wir schon haben, mit den Dingen, die wir gerade sehen.
Bis auf 2 Seemeilen fahren die Deutschen an die russischen Schiffe heran. Die Besatzung muss alle Mobiltelefone ausschalten, denn die Schiffe wirken harmlos, aber sie haben wohl moderne Aufklärungstechnik an Bord.
Mit diesen Fähigkeiten müssen wir uns natürlich beschäftigen. Und genauso geht das auch, wenn russische Flugzeuge hier entlang fliegen. Auch da wollen wir schon wissen, wer von wo wie bewaffnet unterwegs ist.
Die Übung geht weiter. Jetzt simulieren gescharterte Learjets Luftangriffe. Der Tenderrhein ist als Führungsschiff ein wertvolles Ziel und hat sehr viel Sprit an Bord. Kim springt am Funkgerät ein, damit der Funker schlafen kann.
This is Niner Victor Uniform, Roger out.
Im Ernstfall müssen sie sich auf die Partnerschiffe verlassen.
Weil wir ein Versorger sind und wir uns selber vielleicht nicht ganz so gut schützen können, weil unser Hauptauftrag einfach ein anderer ist. Wir sollen versorgen und die Fregatte ist dafür da, uns zu schützen. Also es sind einfach die Hauptaufgaben.
Die polnische Fregatte bleibt immer in der Nähe und garantiert den Schutz. Unter Deck macht Kurt Leonards sich klar, um zu einem litauischen Kollegen überzusetzen. Solche Besuche dienen dem Zusammenhalt in den Streitkräften. Und gerade die baltischen Staaten fühlen sich aktuell von der russischen Flotte bedroht. Wir sehen die Russen jetzt überall in der Ostsee. Ganz klar ist die Bedrohungslage bei uns jetzt eine andere als noch vor dem Ukraine-Krieg. Am nächsten Morgen. Kim steht eine kleine Prüfung bevor. Sie will dem Kommandanten zeigen, dass sie den Tender auf den Meter genau an die polnische Fregatte herannavigieren kann. Das gehört dazu, wenn sie sich weiter qualifizieren will in der Marine.
Gas.
Maschine voraus. Zum.
Die Ostsee ist wieder ein Meer voller Spannungen. Und Kim hat sich ganz bewusst entschieden, Soldatin zu sein.
Zum einen würde ich immer noch behaupten, dass ich hingegangen bin, um diese Werte und die Normen für Deutschland zu verteidigen und für die einzustehen, weil ich schon glücklich darüber bin, wie ich hier leben kann. Zum anderen einfach zu sagen, wir sind da, wir sind hier und das ist schon auch gerade so in einem großen Verband zu fahren, das zeigt schon etwas.
Und ein bisschen stolz macht es sie auch.
Und wir haben jetzt noch das Wetter auf dem Radar. Sven, was erwartet uns da?
Ja, Herbst, aber der hat ja Julia auch gestern angefangen. Insofern darf er auch kommen. Sie ist wechselhaft. Vorab will ich aber kurz noch mal auf die Situation an der Oder eingehen und zwar nach Frankfurt schauen, also Frankfurt-Oder. Und da haben wir ja in der letzten Woche praktisch eine durchweg sonnige Woche mit fast 70 Sonnenscheinstunden erlebt. Aber davor, die Tage davor, gab es den schweren Regen über Polen, Tschechien und auch Österreich. Und die Hochwasserwelle aus Polen, die ist jetzt unterwegs. Und deswegen wird der Pegel in Frankfurt-Oder noch mal ordentlich ansteigen. Und das sehen Sie hier. Wir haben heute den 23. Und jetzt kommt die Hochwasserwelle von Polen an. Wir sind im Moment ungefähr bei Alarmstufe 1, 4,20 Meter. Und das geht dann noch bis 6 Meter rauf in der Nacht zum Donnerstag nach den derzeitigen Prognosen. Übrigens der durchschnittliche Wasserstand der Jahre 2010 bis 20 liegt etwas über 2 Meter. Aber was nicht erreicht wird, ist der Wert vom 27. Juli 1997. Damals das große Tief Xolska, 6,56 Meter wurden erreicht. Also bis Alarmstufe 4 kommen wir, aber dann doch auch ein bisschen Entwarnung. Jetzt gucken wir auf den Wetterablauf. Was wir im Moment haben, sind Schauer und hier Richtung Franken Gewitter, die langsam unterwegs sind nach Osten, wo es aber alles noch ruhig aussieht. Weiter westlich reißt das Gewölk auf, aber dann ist schon wieder Platz für das nächste Gebiet, was reindrückt. Das Gebiet ist ein wolkenreiches Regengebiet. was dann hier langsam ankommen wird. Und gleichzeitig kommen morgen Nachmittag dann auch im Nordosten die Wolken an. Temperaturen in der Früh meist 9 bis 14, am Wasser 15, teilweise 16 Grad. Morgen Nachmittag Richtung Oderbruch und auch Uckermark nochmal bis 22 Grad. Sonst sehen Sie es hier meistens Werte zwischen 16 und 20 Grad. In der Eifel in höheren Lagen gerade mal 13, schon herbstlich anmutend. Mittwoch vor allen Dingen im Süden noch mal ein bisschen freundlicher, sonst kommt neuer Regen an. Und Donnerstag sehen Sie selbst trübe Angelegenheit. Noch richtig kalt ist es aber nicht, so knapp unter 20.
Dankeschön, Sven. Ich habe wieder ein neues Wort gelernt, Gewölk. Ja, nach dem Ausblick aufs Wasser von oben folgt hier im Ersten jetzt eine Doku über Wasserstoff und die Frage, wie kann eine grüne Wasserstoffwirtschaft gelingen?
Und im Anschluss geht es dann in einer Weltspiegel-Reportage um rechtsorientierte deutsche Auswanderer in Ungarn.
Morgen begrüßt Sie hier dann wieder Ingo Zamperoni.
Schönen Abend noch.
Ihnen auch. Eine schöne, gute Nacht.
Tschüss.
Bisschen dauert's.